Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast vom Premium Medical Circle. Wie in unserem Printmagazin Premium Quarterly geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Neureuther, Founder und CEO von Premium Medical Circle und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland die häufigste Todesursache. Jeder Dritte stirbt an einem Herzinfarkt, einer Herzinsuffizienz oder als Folge einer Herz-Kreislauf-Erkrankung an Schlaganfall. Wie lässt sich das ändern und was kann jeder Einzelne dazu beitragen? Darüber spreche ich mit Dr. Alexander Gödel, der heute mein Gast ist. Von dem Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie in der Münchner Gemeinschaftspraxis Brianna 46 möchte ich außerdem wissen, welche Check-ups sinnvoll sind und welchen Einfluss die Psyche auf unser Herz hat. Lieber Alexander, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass wir über ein so wichtiges Thema miteinander sprechen.
Liebe Steffi, ich freue mich auch sehr und das Thema liegt mir sehr am Herzen. Ich danke für die Einladung.
Obwohl wir in Deutschland extrem viel Geld für Behandlungen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ausgeben, sterben so viele Menschen daran. Warum ist das so?
Also wenn man das auf die gesamte Lebenserwartung ausdehnt, rangieren wir im westeuropäischen Vergleich auf den hintersten Plätzen. Und das, obwohl wir, wie du ja schon gesagt hast, mit am meisten Geld ausgeben. An der Sterblichkeit selber haben die kardiovaskulären Erkrankungen einen sehr großen Anteil. Und wir sehen sogar, dass die kardiovaskuläre Sterblichkeit eher zunimmt in den letzten Jahren. Während wir über viele Jahre einen Rückgang beobachtet haben, dreht sich diese ganze Lebenserwartung-Trend eher um. Das betrifft jetzt nicht nur Deutschland, das ist ein globales Problem und ist sehr komplex. Aber wir haben da definitiv ein Problem. Und einfach nur mal ein paar Zahlen zu nennen. In Deutschland sterben jedes Jahr ca. 350.000 Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also das ist wirklich eine Krankheit, die uns alle trifft und der keiner komplett entfliehen kann.
Was schätzt du, wie viele Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen ließen sich durch eine bessere Prävention vermeiden?
Da ist es erstmal wichtig zu verstehen, wo die Sterblichkeit eigentlich genau herkommt. Weil es ist ein Unterschied, ob wir sagen, wir sterben an Herzinfarkten, weil wir nicht die richtige Therapie bekommen oder bekommen wir zu viele Herzinfarkte. Und die Frage lässt sich eigentlich relativ einfach beantworten. Die Sterblichkeit in Deutschland im akuten Myokardinfarkt, natürlich ist da auch immer noch Verbesserungsbedarf, aber wenn wir uns mit den europäischen Partnern vergleichen, dann schneiden wir da recht gut ab. Wir haben da eine gute Infrastruktur geschaffen, diese in wichtigen Zeiten, frühe Verfügbarkeit für Herzkatheteruntersuchungen und sowas, da haben wir wirklich einen großen Fortschritt gemacht. Und auch mit den Aortenklappentherapien, mit den modernen Mitralklappentherapien, die kommen, mit der modernen Herzinsuffizienztherapie haben wir da wirklich viel geschaffen. Das heißt sozusagen, diese Spitzenmedizin ist auf einem hohen Niveau in Deutschland. Es funktioniert. Natürlich ist da immer Verbesserungspotenzial und es ist auch wichtig, dass wir daran weiterarbeiten. Aber unser Problem ist, dass wir einfach zu häufig erkranken daran. Und das hat natürlich auch neben den Sterblichkeitsthematiken auch den Aspekt, dass wir sehr viel Geld ausgeben müssen, um eben Patienten zu retten. Und dadurch, der Patient zwar vielleicht den Herzinfarkt überlebt, aber er hat ein traumatisches Erlebnis erlebt. Die ganze Familie ist traumatisiert. Vielleicht hat er einen bleibenden Schaden davon. Und auch die Gefahr, dass er nochmal einen Herzinfarkt bekommt, ist hoch. Das heißt, idealerweise verhindern wir, dass das überhaupt auftritt. Und die Frage, wie viele von denen, die wir so haben, sich vermeiden lassen, da gibt es eine relativ aktuelle Arbeit von Anfang des Jahres, federführend von den Kollegen in Hamburg, mit veröffentlicht, die haben 2 Millionen Patienten untersucht. Und die sagen, dass sich die Hälfte aller Herzinfarkte auf die 5 gängigsten modifizierbaren Risikofaktoren zurückführen lassen. Das heißt, wenn wir die behandeln könnten, könnten wir wahrscheinlich im Idealfall die Hälfte aller Infarkte verhindern. Manche schätzen die Zahl sogar noch höher.
Und was sind die 5 Risikofaktoren?
Bei den 5 Risikofaktoren ist es so, ganz vorne ist der Diabetes. Blutzuckerkrankheit ist Gift für unsere Gefäße. Rauchen leider immer noch. Bluthochdruck wird auch oft manchmal der Silent Killer genannt, weil man spürt ihn nicht. Man fühlt sich mit ein bisschen höherem Blutdruck manchmal sogar besser, präsenter, wacher. Ist aber ein ganz erheblicher Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und auch erhöhte Cholesterinwerte. Wobei wir das heutzutage wesentlich differenzierter betrachten. Gesamtcholesterin ist gar nicht so relevant. Da kommt es auf dieses LDL-Cholesterin an. Und auch das wird weiter ausdifferenziert. Da gibt es Lipoprotein, klein a, ApoB, die dann das Risiko nochmal modifizieren. Da entstehen gerade viele neue Daten, um das ein bisschen besser einzugrenzen. Übergewicht spielt auch eine Rolle, aber auch starkes Untergewicht. Also sozusagen sich lieber da in der Norm bewegen. Das sind die 5 Modifizierbaren, die ich angesprochen habe. Und dann haben wir natürlich noch ein genetisches Risiko, was jeder von uns mitbringt. Was wir nicht kennen, wo wir uns wirklich schwer tun, das zu quantifizieren. Was aber wichtig auch für uns ist. Wir momentan fragen wir das viel über diese familiäre Disposition ab. Und neben diesen jetzt klassischen Risikofaktoren kommen aber natürlich andere Faktoren noch mit rein. Körperliche Inaktivität, Umwelteinflüsse, Stress. Und klingt immer so banal, aber Alter ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor. Wenn wir es schaffen, insgesamt jung zu bleiben, haben wir auch weniger Probleme mit unserem Herz-Kreislauf-System.
Kann man in etwa sagen, um wie viele Jahre die Lebenserwartung steigt, wenn man all diese Risikofaktoren ausschließen würde?
Die Lebenserwartung steigt um 10 Jahre. Das ist eine Schätzung, wenn man eine Person mit 50 Jahren betrachtet, die keine Risikofaktoren aufweist oder die alle 5 hat. Das sind jetzt natürlich die Extremfälle, die wir da gegenüberstellen. Aber 10 Jahre sind eine massive Zeit in der durchschnittlichen Lebenserwartung. Mhm. Das Gute ist, es ist krankheitsfreie Zeit. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das mit Erkrankung erleben, diese 10 Jahre, sondern das sind gesunde Lebensjahre, die uns da gegeben werden. Wir wissen auch, und das wurde in der Studie eben auch untersucht, dass wir das auch nicht nur, wenn wir diese Risikofaktoren nicht haben, sondern dass wir diese Risikofaktoren auch behandeln können und damit auch Lebenszeit gewinnen. In der Studie haben sie es jetzt so untersucht, dass sie gesagt haben, alle zwischen 55 und 60 beginnen wir mit der Behandlung dieser Risikofaktoren. Da gewinnt man bei der arteriellen Hypertonie 2 Jahre dazu.
Beim Rauchen. Sehr viel ist.
Absolut. Beim Rauchen 2 Jahre dazu. Und wenn man alle Risikofaktoren behandelt, dann landet man bei 5 Jahren zusätzlicher Zeit, obwohl man die ersten 50 Lebensjahre mit diesen Risikofaktoren verbracht hat. Also wir haben da ein riesiges Potenzial, was wir leider häufig ungenutzt lassen. Interessanterweise sind die Geschlechter da nicht ganz gleich. Frauen profitieren etwas mehr in diesen Daten von der Einstellung der Risikofaktoren als Männer. Woran das genau liegt, wissen wir nicht.
Das ist ja eine gute Nachricht für uns Frauen.
Ja, aber dann, das heißt auch, die müssen unbedingt umso mehr hingucken sozusagen.
Ja, aber das ist wie in allen Dingen, dass man sich wirklich auch gerade bei den Frauen immer wieder um diese Präventionsthemen einfach wirklich richtig gut kümmern muss.
Absolut. Und du hattest ja auch noch das Lebensalter angesprochen. Das ist natürlich schon so, je früher wir mit der Prävention anfangen, desto mehr Lebenszeit können wir dazu gewinnen. Und vor allem desto größer wird, was wir ja alle wollen, dieses, was immer als Health Span bezeichnet wird, also die Zeit, die wir gesund verbringen. Je früher, desto besser. Das ist relativ klar. Aber wir sehen eben, mit bis zum 60. Lebensjahr ist noch wirklich viel drin, aber auch danach können wir noch viel rausholen. Die Entscheidung wird halt immer individueller, weil Nebenwirkungen immer relevanter werden, Quality of Life ist ein ganz großes Thema, gerade wenn wir jetzt mal einen Patienten über 80 betrachten. Wir wissen, dass ein Teil unserer Therapien Muskelkraft negativ beeinflusst. Mobilität ist für die nochmal viel wichtiger als für jetzt einen jungen Menschen. Und da muss man das einfach kritischer und individueller hinterfragen.
Wenn du eine Präventionskampagne starten könntest, um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu fördern, was wären deine wichtigsten Ansatzpunkte?
Ich denke, das ist eigentlich ganz einfach. Ich würde es mal so zusammenfassen unter dem Begriff Know Your Risk. Also man sollte diese Risikofaktoren, die wir gerade besprochen haben, das ist jetzt kein hochkomplexes wissenschaftliches Thema, die sollte eigentlich jeder kennen. Und die sollte man nicht erst kennen, wenn man 60 ist, sondern die sollte man kennen als Jugendlicher, als Heranwachsender. Spätestens im jungen Erwachsenenalter sollte man wissen, wo man da steht. Und dann diese Risikofaktoren eben behandeln oder auch nicht. Das heißt ja auch nicht immer gleich medikamentöse Therapie. Es geht ja auch viel über Lifestyle. Man kann zu mehr Bewegung animieren, man kann diätetisch sich bemühen. Da gibt es ein ganzes Spektrum. Aber das Problem ist, dass wir ganz viele Patienten haben, die zu mir kommen, die ihr Risiko gar nicht kennen. Und wo man sich denkt, die sich um so viel andere Dinge kümmern, aber das aus dem Blick verlieren. Und gefährdet sind da auch die, sagen wir mal, Sportler, Junggebliebenen, die wirklich mit 50 noch Triathlon laufen und da ganz vorne mit dabei sind. Auch diese Patienten können ein genetisches Risikoprofil mitbringen, wo diese reine optimierte Lebensweise vielleicht nicht reicht und die auch von einer zusätzlichen Intervention profitieren würden.
Welche Früherkennungstests sollte man machen und ab welchem Alter?
Es gab mal diesen Ansatz des gesunden Herzgesetzes. Unsere letzten Regierung, die dann aufgrund von politischen Gegebenheiten nicht mehr umgesetzt wurden. Da waren Checkups vorgesehen im Alter von 25, 40 und 50 Jahren. Und in dem Gesetz gab es ja durchaus auch viel Kritik, aber der Ansatz ist an sich nicht schlecht. Das mal so als groben Anhaltspunkt zu nehmen, macht durchaus Sinn. Weil, wie ich ja gerade schon angesprochen habe, wir wissen, je früher wir agieren, desto besser. Blutdruck in den jungen Jahren setzt schon Schäden an den Gefäßen, wo wir später für die Rechnung kriegen. Auch bei dem Cholesterin, da gab es jetzt eine ganz interessante Veröffentlichung vom, ich glaube, letztes oder vorletztem Jahr, die sprechen von der Cumulative LDL Hypothesis. Das ist jetzt nichts wissenschaftlich Hochtrabendes, da ist einfach die Idee, es kommt darauf an, wie viel schlechtes Cholesterin sehen unsere Gefäße über die Lebenszeit. Und je früher wir anfangen, dieses Risiko zu behandeln, desto besser können wir das senken. Und wir wissen auch aus diesen Daten, dass wenn wir früh therapieren, dass dann gar keine so starke Senkung notwendig ist und wir dadurch die Nebenwirkungen beispielsweise viel geringer halten können, weil wir nur kleine Dosen benötigen. Und deswegen ist früh zu beginnen das Beste. Und dafür muss ich erstmal wissen, was ist mein Risiko, wo stehe ich, brauche ich das überhaupt?
Welche Untersuchungen hältst du für sinnvoll?
Ganz vorneweg Blutdruck messen. Ist total einfach, kann jeder Hausarzt machen, kann man vielleicht zu Hause machen, bieten sogar manchmal Apotheken an. Das ist was, das sollte man regelhaft machen, weil da auch ein einmaliger Wert oft nicht reicht. Der kann dann hoch oder niedrig sein. Das hilft nur bedingt, aber je mehr wir da bekommen, je mehr Werte, desto mehr wissen wir, wo wir da wirklich stehen. Dann geht es um Labortests, da geht es vor allem um Zucker, den Langzeitzuckerwert, Cholesterinwerte, das erweiterte Lipidprofil. Es gibt auch einen Herzschwächewert des BNP, was durchaus mal sinnvoll sein kann, zu bestimmen, um zu sehen, ob da irgendwelche Störungen der Herzfunktion vorliegen. Allerdings ist es für die Erkennung von Atherosklerose nicht geeignet, aber schwerere Klappenvizien oder eine Herzinsuffizienz würden hier zu einer Erhöhung führen. Ein Echo, also eine Echokardiographie, damit kann man sehr gut strukturelle Herzerkrankungen erkennen, also Klappenfunktionen sich anschauen, wie dick die Herzwände sind. Und das ist insbesondere bei Patienten, die viel Sport machen, sehr sinnvoll. Wir wissen das, dass es manche angeborene Formen von Herzerkrankungen gibt, die sehr dicken Herzmuskel entwickeln, die zum Beispiel eine Gefahr haben, unter stärkerer körperlicher Belastung eine bösartige Herzrhythmusstörung zu entwickeln. Das ist zum Glück selten, aber das lässt sich mit einer relativ einfachen Diagnostik sicher ausschließen. Das heißt, bevor jemand sich intensiv sportlich betätigen möchte, macht es Sinn, das einmal zu machen. Dann geht es um die Gefäße. Da schauen wir uns einmal die Halsschlagadern an. Üblicherweise, das ist die am einfachsten zugängliche Schlagader. Das ist der Blick in die Gefäßwelt. Da kann man auch die Gefäßwand sogar erkennen in dem Gefäß und dann eben beurteilen, ob da schon Veränderungen sind, ob sich die schon verdickt, ob sich sogar schon Ablagerungen gebildet haben. Das ist nicht 1:1 übertragbar auf alle anderen Gefäßabschnitte, aber es gibt uns einen Anhaltspunkt, wo wir stehen. Dann ist das EKG. Das ist diese elektrische Aufzeichnung der Herzaktion. Da kann man zum einen auch feststellen, wenn zum Beispiel schon mal jemand einen Herzinfarkt hatte, also schwere Durchblutungsstörungen, Narben sich gebildet haben. Aber es gibt auch Herzrhythmusstörungen, wo der Herzschlag außer Takt gerät. Viele davon spürt man, manche aber auch nicht. Und jetzt sind wir wieder bei den Sportlern. Es gibt gewisse Kanalerkrankungen. Da verändern sich Zeiten im EKG, da verändern sich bestimmte Formen, die ein deutlich erhöhtes Risiko haben für bösartige Herzrhythmusstörungen. Und das kann man im EKG erkennen und die Patienten dann entsprechend weiter abklären. Das ist als Basisdiagnostik sicher sinnvoll. Und je nachdem, was dann da rauskommt, wie das individuelle Risikoprofil ist, aber auch wie das Sicherheitsbedürfnis ist, kann man natürlich diese Diagnostik dann erweitern. Genau.
Andrea Gartenbach, eine Spezialistin für Präventionsmedizin, war letztes Jahr mein Gast und die hat sehr appelliert, dass man schon in der Jugend damit anfängt mit dem Thema Prävention. Wie siehst du das Thema?
Da stimme ich ihr voll zu. Also wir müssen so früh wie möglich starten, den Grundstock zu legen für ein gesundes Leben. Das passiert in der Jugend. Wir wissen ja zum Beispiel, da gab es ja diese WHO-Studie, die durch die Presse gegangen ist. Ich weiß nicht, ob du davon auch gehört hast, dass alle Kinder in Deutschland sich zu wenig bewegen. Ja. Da wurden so Zahlen genannt, dass sogar 80% der Kinder das Mindestmaß nicht erreichen. Also ein Kind sollte sich täglich 60 Minuten moderat bis intensiv körperlich betätigen. Das heißt draußen spielen, rumrennen und sogar mehrfach die Woche wirklich intensiv sich körperlich anstrengen, was für Knochenwachstum, Muskelwachstum wichtig ist. Ich glaube persönlich auch daran, dass das auch die Grundlage dafür legt, dass man sich auch im höheren Lebensalter gerne und sportlich betätigt, gerne draußen ist, aktiv ist und da die Grundlage für gelegt wird. Und bei den Erwachsenen ist nämlich das gleiche Problem. Wir bewegen uns auch alle viel zu wenig. Wir erreichen das Mindestmaß bei weitem nicht und das Mindestmaß ist noch lange nicht optimal. Da sprechen wir von 150 Minuten mäßiger, intensiver körperlicher Aktivität pro Woche, was eigentlich keine große Herausforderung
nicht viel
sein sollte.
An sich, ja.
An sich nicht, aber wir schaffen es trotzdem nicht. Die WHO führt da Zahlen auf, einfach nur um mal so eine Idee zu geben, die sagen, wenn wir bis 2050 es schaffen würden, nur dieses Mindestmaß bei allen zu erreichen, könnte man fast 4 Millionen Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen vermeiden. Das wirkt sich aber auch günstig auf Diabetes aus. Sogar Krebserkrankungen sinken, wenn wir uns sportlich betätigen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen absolut, je früher, desto besser. Und jetzt nochmal, um ein spezifisches Beispiel zu nennen. Es gibt so eine Erkrankung, familiäre Hypercholesterinämie, bei denen ist der Cholesterinstoffwechsel gestört in diesen Familien. Man sagt, so 5.000 bis 10.000 Neugeborene pro Jahr haben das. Und das sieht man schon sehr früh. Also wenn man einem Kind Blut abnimmt und Cholesterinwerte sich anschauen würde, sieht man schon, dass da was nicht stimmt. Und wir wissen, dass diese Patienten ein hohes Risiko haben, im Laufe ihres Lebens eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Da gibt es die FRONI-Studie. Das ist eine Studie, die untersucht, was machen wir mit diesen Kindern? Also wie ist deren Risiko wirklich? Wann, mit welchen Medikamenten, in welchen Dosierungen sollten die behandelt werden? Das ist natürlich eine schwierige Frage, wo auch die Eltern damit eingebunden werden müssen. Eben die Pädiater dann auch herausfordert, in deren Händen das ist. Aber ich glaube, dass man da sehr viel auch schon an Vorteilen schaffen kann, wenn man eben früh beginnt.
Was, wenn bei einem Checkup herauskommt, dass ich einen zu hohen Blutdruck oder einen erhöhten Cholesterinwert habe?
Das ist das, was ich jeden Tag in der Praxis erlebe. Genau das tue ich. Die Patienten kommen zu mir. Erstmal brauchen die häufig ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen, weil viele kommen und glauben, sie sind gesund und haben nichts. Man spürt das ja nicht. Und die dann mit diesen Zahlen zu konfrontieren, das auch wichtig ist, dass man das auch richtig validiert. Wie ich vorhin gesagt habe, eine einmalig hohe Blutdruckmessung beim Arzt kann auch einfach ein nervöser Mensch sein, der einfach nicht gerne beim Arzt sitzt, sich in einer unangenehmen Situation befindet. Wenn man dann eine Langzeitblutdruckmessung macht, ist das wieder weg. Also wichtig ist dann wirklich validieren, schauen, ob das alles passt, diese erweiterten Lipidprofile machen und das gesamte kardiovaskuläre Risiko erfassen. Weil ein Risikofaktor, der erhöht ist, ist was anderes, als wenn ich 5 erhöhte Risikofaktoren habe. Dann kommt es innerhalb der Risikofaktoren auch an, wie hoch ist das Risiko. Und dann noch zusammen mit der genetischen Disposition. Und dann ergibt sich ein Gesamtbild, was mir sagt, ist dieser Mensch gefährdet oder nicht und wie gefährdet ist er. Häufig versucht man dann erstmal durch Modifikation des Lebensstils, das zu optimieren. Man kann den Patienten, je nachdem wie betroffen die dann auch sind, ob sie schon Gefäßveränderungen haben oder nicht, kann man ihnen durchaus ein bisschen Zeit geben, das zu machen. Wichtig ist, dass man da auch eine Erfolgskontrolle durchführt, dass man nicht einfach nur sagt, ja, jetzt passen Sie auf, essen Sie weniger tierische Fette, bewegen Sie sich mehr, passen Sie mit dem Zucker auf. A, kann es durchaus sinnvoll sein, da einen Ernährungsberater mit ins Boot zu holen. Da gibt es inzwischen wirklich gute Spezialisten, die sich damit intensiv befassen, die dann auch individuelle Ernährungspläne machen. Da habe ich schon.
Mit denen arbeitest du wahrscheinlich auch zusammen, oder?
Genau, mit solchen arbeite ich auch zusammen und man sieht da wirklich teilweise große Erfolgsgeschichten. Also es ist nicht so, dass man da nichts tun kann. Man braucht halt eine gewisse Disziplin und man muss auch wirklich wollen. Aber es macht durchaus Sinn, das erstmal auszutesten, wenn man die Zeit hat. Wenn man jetzt natürlich einen Patienten hat, der gerade seinen Herzinfarkt hatte, da ist es außer Frage, dass man diese Risikoprofile einstellen muss. Da kann man dann vielleicht später probieren, Medikamentendosen zu reduzieren, wenn er es schafft, seinen Lebensstil anzupassen. Aber da muss man quasi das Pferd von hinten aufzäumen. Und das sage ich den Patienten auch immer wieder, auch wenn es viele nicht so gerne hören, ist, das Einstellen der Risikofaktoren ist essentiell und im Notfall eben auch mit Medikamenten. Viele dieser Medikamente, dadurch, dass wir die so breit verschreiben und so breit einsetzen, existieren natürlich auch viele Nebenwirkungen. Fast jeder hat im Bekanntenkreis irgendjemand, der mal aufgrund von Statinen, sind da ja immer sehr im Verruf, mal muskuläre Beschwerden bekommen hat. Das ist so, das brauchen wir auch nicht schönreden, die machen das als Nebenwirkung. Der Großteil, man sagt so ungefähr 80%, vertragen das aber ohne relevante Nebenwirkungen. Und man kann es ja auch mal testen. Die Nebenwirkungen sind reversibel. Das heißt, wenn ich merke, ich bekomme muskuläre Beschwerden, ich kriege eine Entzündung an der Sehne, dann setze ich das Medikament halt ab und dann probieren wir was anderes. Ich glaube, es ist wichtig, die Patienten da abzuholen, sie da richtig zu führen. Dieses, was immer genannt wird, Shared Decision Making zu machen. Gemeinsam zu entscheiden, was man therapiert, wie man es therapiert. Das hat in meiner Erfahrung führt es zu einer viel besseren Adhärenz der Therapie. Die Patienten treffen Entscheidungen, hinter denen sie selber stehen. Das ist mir in meiner Praxis auch immer sehr wichtig.
Wie genau lässt sich das individuelle Risiko vorhersagen, an Herz-Kreislauf zu erkranken?
Das ist tatsächlich eine herausfordernde Frage, vor der wir immer stehen, weil wir betrachten natürlich Kohorten in diesen Studien. Wir schauen uns an, wie viele Menschen sind erkrankt, in welche Richtungen läuft es, je nachdem, welches Risiko ich mitbringe. Aber das sind immer Tausende. Ich habe ja vorhin gesagt, die Studie umfasst 2 Millionen Patienten. Und dadurch, da sind die Trends dann klar. Da hat man ganz starke Statistik, mit denen man das auch nachweisen kann. Wenn man auf den Einzelnen runterbricht, wird es schwierig. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel selbst, ich habe es vorhin angesprochen, diese familiäre Hypercholesterinämie, Kleiner Prozentsatz der Patienten kriegt nie einen Herzinfarkt, nicht mal relevante Atherosklerose. Wir wissen nicht warum, aber das ist so. Das ist für die Patienten aber ganz wichtig, dass man so eine Einschätzung ihrer persönlichen Situation schafft. Da entwickeln sich gerade neue so statistische Modelle, zum Teil auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Da gibt es in Cambridge das Institute for Clinical Translation, die da sehr viel machen, die dann eben solche Risikorechner zur Verfügung stellen, wo man das individuelle Risiko abschätzen kann. Das ist natürlich immer so halb wahr, weil das trotzdem natürlich auf Kollektiven basiert, ob das, wie individuell das dann wirklich ist. Ist auch immer schwer zu sagen, aber es gibt den Patienten zumindest ein Gefühl, unter Einbeziehung aller Faktoren, die wir kennen, das zu machen. Und da wird sich wahnsinnig viel tun. Da wird sich viel tun, wenn wir die genetischen Faktoren besser kennen. Und mit mehr Daten und den neuen statistischen Methoden erwarte ich mir dann in den nächsten Jahren viel Fortschritt.
Das ist ja sehr vielversprechend und beruhigend, ehrlicherweise. Mhm. Man hat in diesem Jahr viel über den Anstieg von Hitzetoten aufgrund des Klimawandels gelesen. Welche Rolle spielt das Wetter für Herz und Kreislauf? Haben Menschen bei hohen Temperaturen mehr Probleme? Oder ist es eher der Temperaturwechsel, der den Menschen zu schaffen macht? Dem Herzen.
Dem Herzen, dem Menschen und dem Herzen.
Dem Menschen und dem Herzen.
Es ist in der Tat so, dass diese Anstieg der Hitzeepisoden, aber auch Extremwetter im Generellen, also auch starke Kälteepisoden für unsere Gesellschaft insgesamt eine große Herausforderung sind. Für das Herz-Kreislauf-System insbesondere. Temperaturschwankungen werden von Menschen, die kardial vorerkrankt sind, schlecht toleriert. Wir wissen, dass Herzinfarkt-Inzidenzen steigen, sowohl bei sehr kaltem als auch bei sehr heißem Wetter. Hat dann unterschiedliche pathophysiologische Gründe. Aber kardiovaskulär vorerkrankte Menschen sind davon sehr betroffen. Zum einen kann es wirklich im Herzinfarkt münden, im Worst Case. Es kann aber auch einfach zu Kreislaufproblemen führen bei Patienten, die Blutdrucksenker nehmen. Die zum Beispiel, wenn man sehr viel entwässernde Medikation nimmt, bei Herzinsuffizienz oder auch im Rahmen von einer Blutdruckeinstellung, kann das dazu führen, dass man dehydriert, wenn es so heiß ist. Die Patienten müssen dann viel trinken. Gegebenenfalls muss man auch die Medikation in Antizipation von sehr heißen Tagen anpassen. Wir wissen auch, dass insbesondere Patienten, die multimorbid sind, also die mehrere Erkrankungen auf verschiedenen Gebieten haben, dass die da besonders betroffen sind. Was da wirklich entsteht momentan, ist für uns Mediziner so ein bisschen bedenklich, weil wir haben eine Bevölkerung, die älter wird, die multimorbider wird. Also wir wissen, dass wir die Erkrankungen gut behandeln können, also viele der Erkrankungen inzwischen chronifizieren können, aber nicht heilen können. Sei es jetzt eine Blutzuckererkrankung, sei es eine Bluthochdruckerkrankung, auch eine koronare Herzerkrankung ist eine chronische Erkrankung. Und die Patienten kriegen über ihre Lebenszeit immer mehr dieser Erkrankungen. Das kann man zeigen, dass heutzutage die gleichen Alterskohorten deutlich kränker sind. Diese Patienten sind sehr vulnerabel. Das heißt, wenn sich was ändert, sei es jetzt eine Hitzewelle, sei es eine Kältewelle, aber auch eine Pandemie zum Beispiel, hat es für diese Patienten fatale Auswirkungen. Und wir sind da als ganze Gesellschaft gefordert, damit umzugehen. Zum einen natürlich, da sind wir wieder bei unserem Thema Prävention. Idealerweise verhindern wir, dass überhaupt chronische Erkrankungen entstehen, dass die Menschen möglichst lange gesund bleiben, anstatt nur jede Erkrankung dann zu therapieren, wenn sie auftritt, sondern dieses Auftreten der Erkrankung zu verhindern. Aber das geht weit über die Medizin hinaus. Da geht es eben darum, wie schafft man in heißen Städten Rückzugsorte für Patienten, hat man genügend Sitzgelegenheiten, gibt es genügend Wasser, gibt es Wasserbrunnen? Und da sind nicht nur wir Mediziner gefordert, sondern da sind viele Bereiche gefordert.
Auch die Psyche wirkt sich auf unsere Herzgesundheit aus. Der Tod eines lieben Menschen, emotionalen belastende Ereignisse, aber auch, wir haben ja alle gerade so wahnsinnig viel Stress, man hört immer mehr von Depressionen. Wie häufig kommt es bei dir in der Praxis vor, dass Patienten mit diesen Herzschmerz vor dir stehen oder denken, dass sie was haben, weil sie einfach außenrum viel zu große Belastungen haben?
Sehr häufig. Also ein ganz wesentlicher Teil meiner Patienten bringt eine emotionale Belastung mit. Man darf auch nicht vergessen, dass jede Krankheit selber auch eine emotionale Last erzeugt, die sich dann mit diesen Alltagslasten vermischt. Wir haben das Problem auch einer Vereinsamung der älteren Bevölkerung, was auch wiederum sehr viel emotionalen Stress auslöst. Das heißt, das ist wirklich was, was im Alltag ganz, ganz präsent ist und mit kardiovaskulärer Medizin ganz eng verknüpft ist. Das geht zum einen über die Risikofaktoren, die wir ja schon besprochen haben. Wenn man im Stress ist, emotional steigt der Blutdruck, man ernährt sich vielleicht nicht mehr so ausgewogen, man kommt nicht mehr zum Sport. Dadurch steigt das kardiovaskuläre Risiko sozusagen indirekt über diese Risikofaktoren. Wir wissen aber auch, dass Stress selber ein Risikofaktor für das Auftreten von Herzinfarkten ist, dass es sogar die Atherosklerose, Entstehung von Atherosklerose möglicherweise beschleunigen kann. Und das hattest du ja schon angesprochen gerade, der Stress, emotionale Belastung selber löst ja oft auch Herzbeschwerden aus. Das können zum einen Herzrhythmusstörungen sein. Patienten, die zum Beispiel zu Herzstolpern neigen, haben unter emotionaler Belastung viel häufiger Herzstolpern. Wir wissen aber auch, und da sind Frauen häufiger betroffen als Männer, dass emotionaler Stress tatsächlich auch Durchblutungsstörungen am Herzen auslösen kann. Das wurde lange Zeit als so ein bisschen sehr stiefmütterlich in der Kardiologie behandelt. Da gibt es inzwischen aber auch Begrifflichkeiten für und auch eine verbesserte Diagnostik. Es gibt da die Angina ohne koronare Obstruktion. Also sozusagen, man hat echte, zum Teil nachweisbare Durchblutungsstörungen am Herzen, ohne dass man jetzt einen Plak hat, ohne dass irgendein Gefäß verengt ist. Da ist dann häufig die mikrovaskuläre Funktionalität betroffen oder auch solche Vasospasmen, wo sich die Gefäße zusammenziehen. Das muss nicht alles nur Stress sein. Die Patienten können auch zum Beispiel bei physiologischer Belastung, beim Sport Beschwerden bekommen. Aber gerade bei den Patienten ist es häufig der emotionale Stress, der die Beschwerdesymptomatik auslöst. Und die neuen Leitlinien tragen dem auch Rechnung. Und man hat da inzwischen einen ganzen Katalog, was man Diagnostik machen soll. Es tun sich da auch neue Therapiemöglichkeiten auf. Gerade die Kollegen am Deutschen Herzzentrum machen da hier in München, machen da auch relativ viel in dem Bereich. Es wird in der kardiologischen Praxis immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Meiner Meinung nach zu Unrecht, weil die Patienten haben hohen Leidensdruck und häufig hilft man denen schon allein dadurch, dass man ihnen sagt, was sie haben. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Patienten sind zum Teil auch tatsächlich kardiovaskulär gefährdet. Es ist jetzt nicht nur die Symptomatik, sondern die Patienten haben auch ein höheres Risiko an kardiovaskulären Erkrankungen zu erkranken und an manchen dann sogar auch zu sterben.
Es gibt ja auch das Broken Heart Syndrome. Was genau passiert da oder wie sind da die Symptome?
Das Broken Heart Syndrome ist eine tatsächlich relativ spezifische medizinische Erkrankung. Das klingt ja so ein bisschen allgemeiner.
Ja, es klingt so ein bisschen sehr allgemein.
Genau, aber der steckt tatsächlich zumindest, was wir Kardiologen darunter verstehen, ist eigentlich ein sehr spezifisches Krankheitsbild. Es hat einen etwas eigenwilligen Namen, das wird Takotsubo-Kardiomyopathie genannt.
Mein Gott.
Genau, das ist, der Name kommt von einer japanischen Tintenfischfalle. Wenn man den Patienten untersucht, dann hat der eine bestimmte Form der Wandbewegungsstörung, die wohl an diese japanische Tintenfischfalle erinnert. Keiner von uns hat jemals die gesehen, diese Falle, aber jeder Kardiologe kennt diesen Zusammenhang. Aber jetzt zurück zum Wesentlichen. Das ist sozusagen ein Herzinfarkt, ohne dass man eine Durchblutungsstörung nachweisen kann. Das ist ein wirklich bedrohliches Krankheitsbild. Das ist genauso bedrohlich wie ein Herzinfarkt selber. Über die genauen Zahlen, da gibt es solche und solche Studien, aber es rangiert in der gleichen Kategorie. Insbesondere Herzrhythmusstörungen treten da in der Frühphase häufig auf. Die Prognose davon ist gar nicht so klar. Also wenn man die initial übersteht, entwickelt sich die Pumpleistung wieder vollständig zurück. Es gibt aber Hinweise, dass diese Patienten trotzdem auch langfristig ein erhöhtes Risiko für ein Rezidiv haben und auch andere Erkrankungen entwickeln können. Auslöser ist noch unklar. Man vermutet, dass das eine vermehrte Katecholaminausschüttung, also Stresshormone in massiven Dosen ausgeschüttet werden und dadurch entweder Durchblutung der kleinen Gefäße, also mikrovaskuläre Dysfunktion, vielleicht auch Spasmen der großen Gefäße gestört werden. Aber letztlich ist es nicht komplett geklärt. Es gibt da ein Krankheitsbild, was dem sehr ähnlich ist. Das nennt sich Minoka. Das ist sozusagen ähnlich, was ich vorhin gesagt habe, wie diese Beschwerdesymptomatik ohne Durchblutungsstörung, ist das auch ein Herzinfarkt ohne Durchblutungsstörung. Das lässt sich nicht so einfach differenzieren voneinander. Das ist eine Herausforderung für die Ärzte, die diese Patienten behandeln. Nichtsdestotrotz müssen diese Patienten gut diagnostiziert werden, gehören im Krankenhaus therapiert und müssen sich da auch notfallmäßig hinbegeben. Deswegen, wenn jemand Symptome hat, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, Druck auf der Brust, Luftnot, manchmal mit Ausstrahlung im linken Arm, muss aber nicht sein. Und gerade bei Frauen sind die Beschwerden oft atypisch. Dann betrifft es vielleicht eher die Halsregion oder sogar den Bauch. Sollte man sich notfallmäßig in die Klinik begeben und sich abklären lassen. Gerade wenn emotional Stress hoch ist und vielleicht sogar ein traumatisches Ereignis in kürzerer Vergangenheit lag, dann unbedingt. Das ist ein wichtiges, ernstzunehmendes Krankheitsbild, wo man nicht zögern sollte. Das erzeugt natürlich zusätzlichen Stress. Die Leute wollen dann oft nicht, weil jetzt gerade so viel los ist. Aber da kann es sein, dass man keine zweite Chance bekommt.
Also ganz wichtig, den Symptomen nachgehen und lieber einmal mehr nachgucken
unbedingt
lassen.
Unbedingt. Also gerade das Herz, und das gilt jetzt natürlich für bei diesem speziellen Krankheitsbild, aber für die kardiovaskuläre Medizin insgesamt. Das Herz meldet sich, wenn es Probleme hat. Und dann sollte man diesen Sachen aber auch nachgehen. Und wie gesagt, das Bild ist sehr breit geworden. Wir wissen inzwischen eben, dass viele dieser Herzbeschwerden eben real sind. Das vermischt sich dann, das wird dann oft psychisch überlagert. Dann ist das manchmal auch nicht mehr so einfach auseinander zu differenzieren. Aber wichtig ist, dass das richtig und fachlich gut abgeklärt wird.
Hand aufs Herz, was tust du selbst, um gesund zu bleiben?
Nicht rauchen.
Sehr löblich.
Nein, und dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, wir haben es ja gerade gesagt, also Know Your Risk ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass man diese ganzen Werte kennt. Ich kenne sie von mir, ich hoffe, du auch, liebe Steffi.
Nein, ich komme jetzt, ich mache einen Termin. Ich mache einen Termin bei dir, versprochen.
Sehr gut, unbedingt. Zumindest die Basisdiagnostik gehört dazu.
Habe ich tatsächlich noch nie gemacht.
Ja,
das ist aber erschreckend. Ich bin 48, eine alte Dame, aber ich muss es jetzt wirklich machen.
Es ist eben erstaunlich. Das betrifft meine Kollegen genauso. Ich habe wirklich viele Kollegen, die sich intensiv mit Gesundheit befassen, manche, die sich sogar mit Prävention befassen, die das bei sich selber aber dann nicht machen. Das ist wirklich wichtig. Ich glaube auch, dass es viele Bereiche gibt, wo wir inzwischen noch nicht viel wissen. Diese ganze Anti-Aging-Thema, Longevity, da wird sich viel zeigen. Da wird sich rauskristallisieren, dass manches nichts bringt, aber es wird auch rauskommen, dass vieles was bringt. Man kann das ja auch weiter optimieren, aber es hilft halt nichts, wenn man sein Basisrisiko quasi nicht im Griff hat. Und jetzt nochmal zurück zu mir, was tue ich, um gesund zu bleiben, ist, ich bin ein Freund davon, diese Dinge in den Alltag zu integrieren. Manche schaffen das, dass sie 3-4 Mal die Woche sich aufs Rennrad schwingen oder ins Fitnessstudio gehen. Ich kriege das meistens in meinem Alltag nicht hin. Ich mache das dann vielleicht mal am Wochenende, aber zumindest unter der Woche nicht. Aber ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit, bei Wind und Wetter. Und ich versuche dabei auch zumindest den Heimweg dann etwas schneller zu fahren, so dass das wirklich ein bisschen Sport ist. Und das versuche ich auch meinen Patienten zu raten. Zum Beispiel einfach bei der U-Bahn, steigen Sie eine Station früher aus und gehen Sie die letzte Station. Wichtig ist dann, zügig zu gehen. Man muss nicht rennen, keiner Mensch muss joggen gehen, jetzt aus kardiovaskulärer Sicht, sondern wichtig ist, dass man sich schnell bewegt. Man sagt, so richtig gerne sich zu unterhalten beim Gehen, würde ich jetzt nicht mehr. Dann habe ich ein gutes Tempo, es muss mich jetzt nicht furchtbar anstrengen, aber ich darf auch nicht sozusagen schlendern. Treppen laufen, keinen Aufzug benutzen. Das sind diese Kleinigkeiten. Und es ist so wichtig, Ausgleich zu finden, Stressphasen beschränkt zu halten. Ganz entkommen können wir denen nie, aber das beschränkt zu halten und auch immer wieder den Weg zu sich selbst zurückzufinden.
Vielen Dank, lieber Alexander, für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend und ich mache jetzt einen Termin bei dir.
Super, ich freue mich auf dich, liebe Steffi. Und vielen Dank für das Gespräch.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.